SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Heute sind wir auf der Suche nach Gott, um mal mit dem Größten anzufangen. Denn zwei neue Romane führen in eine streng reformierte niederländische Bauernfamilie und in die Zirkel amerikanischer Evangelikaler. Doch wir suchen auch nach einem idealen Gesellschaftssystem und geraten dabei in die Fänge des sowjetischen Nachrichtendienstes. Wir ergründen indianische Identität und erleben einen großen Pow-Wow. Und wir erforschen den Hohen Norden und den ultimativen Schundroman. Viel drin in der heutigen Sendung. Das alles in und mit und durch die neuen Bücher von Eugen Ruge und Marieke Lükers-Reinefeld, von Tommy Orange und Bernd Brunner, von Josef Wachal und R.O. Kwon. Die Musik dazu kommt vom Album Chronos Coloris von der Harfenistin Christine Rosenberger. Eugen Ruge stammt aus einer strammen Kommunistenfamilie. Seine Großeltern waren bei der sowjetischen Komintern, sein Vater einer der wichtigsten marxistischen Historiker der DDR. Ruge selbst wurde am Ural geboren und wuchs in Ostdeutschland auf. 1988 siedelte er in den Westen über. Was für eine Familiengeschichte! Schon in seinem ersten Roman hat Eugen Ruge darüber geschrieben. Viele werden ihn kennen. Er heißt »In Zeiten des abnehmenden Lichts«. 2011 wurde er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Doch war Ruges Familienforschung damit noch nicht abgeschlossen. Er unternahm zahlreiche Reisen, von denen man in dem Buch Annäherung lesen kann. Eine Art Vorarbeit zu seinem neuen Roman. Der heißt nun »Metropol« und fördert nochmal Erstaunliches zutage. Es geht um Ruges Großeltern. Mein Kollege Carsten Otte weiß mehr darüber.
Schon der Prolog des Romans ist auf mehrfache Weise unheimlich. Der Autor und Rechercheur Eugen Ruge betritt das russische Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte, in dem früher das Moskauer Institut für Marxismus-Leninismus untergebracht war. Die Namensgeber hängen noch als Bronzereliefs über dem Eingang, als Erinnerung und Warnung gleichermaßen. Die kafkaeske Welt im Gebäude scheint sich jedenfalls nicht geändert zu haben. Immer wieder öffnen sich neue Türen, es geht durch lange Gänge vorbei an Wachhäuschen mit grimmig dreinschauenden Polizisten. Viele Formulare müssen ausgefüllt, Gebühren bezahlt werden, damit Ruge endlich zu den Schließfächern gelangt, in denen Dokumente lagern, die bislang geheime und geheimnisvolle Lebensgeschichten erzählen.
Dies ist die Geschichte, die du nicht erzählt hast. Du hast sie mit ins Grab genommen. Du warst sicher, dass sie niemals wieder ans Licht kommt. Du hast dein Leben lang daran gearbeitet, sie vergessen zu machen, sie zu löschen. Aus deinem, aus unserem Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen.
Eugen Ruge spricht seine Großmutter Charlotte direkt an. Der emotionale und anklagende Tonfall irritiert ein wenig, etabliert aber von Beginn an eine Spannung, die bei einer biografisch-historischen Erkundung nicht unbedingt zu erwarten ist. Nach diesem Einstieg möchte man mehr darüber erfahren, was die Frau jahrzehntelang verheimlicht hat und was nun den Enkelsohn so empört. Von der Mutter seines Vaters wusste Ruge offenbar nicht viel, nur dass sie eine Kommunistin gewesen ist, dass sie gerne von Mexiko erzählt hat und deshalb vom kleinen Eugen auch mexikanische Großmutter genannt wurde. Aber was sie in den 1930er Jahren in Moskau erlebt hat, blieb ein Geheimnis, das Ruge erst lüften konnte, als er die entscheidenden Papiere einsehen und kopieren durfte.
»Ich sehe was du nicht siehst. Das Spiel hast du mir beigebracht.« Ich sehe was du nicht siehst, und das ist deine Kaderakte, Charlotte.
In der Kaderakte ist nachzulesen, dass Ruges Großmutter, die als Kommunistin vor den Nazis in die Sowjetunion geflohen war, unter dem Decknamen Lotte Germain für den Geheimdienst der Komintern gearbeitet hat. Einige Blätter der Akte sind übrigens in Metropol abgedruckt. Die wahrscheinlichsten Details sind erfunden, schreibt Ruge, die unwahrscheinlichsten aber sind wahr. Zu den unfassbaren Details gehört auch eine Selbstanzeige, zu der sich Charlotte genötigt sieht, weil sie einen Mann namens Alexander Emil gekannt hat, der bei einem der ersten Moskauer Schauprozesse auf der Anklagebank sitzt, was einem Todesurteil gleichkam. Um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, sie habe mit dem Verurteilten gemeinsame Sache gemacht, schickt Charlotte einen vierseitigen Brief an die Parteileitung, der mit diesen Zeilen schließt.
Ich muss sagen, dass es mir ganz unmöglich war, hinter seine glatte Doppelzüngigkeit zu kommen. Aber ich will die Lehre daraus ziehen, dass erstens ein Parteiarbeiter in der Auswahl seiner persönlichen Bekannten größeres Misstrauen walten lassen muss. Und zweitens, dass ich viel ernsthafter und gründlicher die Geschichte der bolschewistischen Partei studieren muss, um dadurch meine Klassenwachsamkeit auf ein höheres Niveau zu heben.
Sehr geschickt mischt Ruge die historischen Dokumente mit der biografischen Erzählung, denn zuvor haben wir gelesen, dass Charlotte den ehemaligen Mitstreiter keineswegs für einen Verbrecher und Verräter hält. Die Montage ist auch deshalb so kunst- und wirkungsvoll, weil sich der Erzähler in den fiktiven Passagen längst vom Groll des Prologs gelöst hat, weil er sich seinen Figuren durchaus empathisch nähert. Nicht nur Charlottes Beweggründe werden plausibel geschildert, auch die Zweifel und Ängste der anderen zeithistorisch relevanten Personen werden anschaulich beschrieben. Besonders gut gelungen ist die skrupellose Skurrilität eines an Dauerdurchfall leidenden Wassili Wassiljewitsch Ulrich. Er fungiert bei den Schauprozessen als Vorsitzender des Militärkollegiums des Obersten Gerichts der UdSSR und er ahnt durchaus, warum er diese Rolle zu spielen hat.
Vielleicht hat Stalin ihn gerade deswegen zum Vorsitzenden Richter gemacht, weil er weiß, dass er gar kein Richter ist, niemals Jura studiert hat. Es sind keine Blähungen, was Wassili Wassiljewitsch gerade spürt, es ist eher der Enddarm. Das Gefühl, er müsse zur Toilette.
Weder Darmprobleme noch Inkompetenz haben diesem Mann geschadet, der bald hunderte Todesurteile an einem Tag unterschreiben und noch eine große Karriere im Sowjetreich vor sich haben wird. Während die Säuberungen immer unberechenbarer werden, müssen Charlotte und ihr Mann Wilhelm auf Anweisung der Komintern in ein Hotel umziehen. Das Metropol ist eine ausladende Jugendstilschönheit im Herzen der Stadt, so heißt es im Roman, an der sich die Gäste aber kaum erfreuen können. Das Hotel lebt zunehmend von Dauerbewohnern, die für eine Übergangszeit einen Schlafplatz in der Stadt benötigen. Das können Leute wie der Schauprozessrichter Wassiljewitsch sein oder Genossen, die in Ungnade gefallen sind und deren Schicksal noch unklar ist. Die Fixierung auf die reine Lehre führt auf allen Seiten zu neurotischem Verhalten bei den Opfern, die doch lieber auf der Täterseite stünden, und auch bei den Tätern, weil sie befürchten müssen, selbst Opfer einer Verleumdung zu werden. Es folgt eine Welle wahnhafter Selbstkritik und bei der Lektüre des Romans stellt sich die Frage, was grotesker ist, die überlieferten Dokumente oder Ruges biografische Fiktionen, die doch so realistisch erscheinen. So fremd die Ansichten, so abstoßend die Handlungen der Figuren auch gewesen sein mochten, wenn die Tschechisten zuschlagen, steht Eugen Ruge auf Seiten der Menschen, denen Unrecht widerfährt. Ohne Pathos, ohne Besserwisserei, ohne die sprachlich große Geste. Eugen Ruge, daran erkennt man seine literarische Kunst, findet für seine Szenen immer die richtige Tonlage. 477 Tage müssen Charlotte und ihr Mann im Metropol ausharren und wie die Geschichte für die beiden ausgeht, darf nicht verraten werden. Denn der Roman ist ein Page-Turner, selbst wenn er sich nicht auf das Spannungsmoment reduzieren lässt. Abgesehen davon, dass es sich bei dem Buch um ein atemberaubendes Stück Zeitgeschichte handelt, in dessen Mittelpunkt das legendäre und heute bei Reichen und Berühmten wieder beliebte Hotel Metropol steht, hat Ruge auch ein Lehrstück über Loyalität und Verrat in Zeiten der Diktatur geschrieben. Die gewählte Form der biografischen Fiktion überzeugt, weil hier die Literatur der historischen Wahrheit näher zu kommen scheint, als die bloßen Informationen aus den Archiven, die wiederum diesen großen Roman erst möglich gemacht haben.
Carsten Otte besprach Metropol, den neuen Roman von Eugen Ruge. Er erscheint im Rowohlt Verlag und liegt ab Dienstag in den Buchläden. Und wenn Sie den Autor einmal persönlich erleben möchten, im November liest er in Kirchzarten und in Stuttgart. Tief hinein in eine streng protestantische Bauernfamilie führt der Debütroman von Marieke Lukas Reinefeld. Die 28-jährige Niederländerin stammt selbst aus einer streng reformierten Familie und ist auf einem Bauernhof in Nieuwdijk aufgewachsen, etwa 50 Kilometer östlich von Rotterdam. Was man sät, heißt ihr Roman auf Deutsch, und darin klingt sowohl etwas Agrarisches an, als auch die Sprache der Bibel, mit der die Autorin aufgewachsen ist. Wir hören einmal den Anfang des Romans und sprechen anschließend mit der Autorin über ihr Werk.
Ich war 10 und zog meine Jacke nicht mehr aus. An jenem Morgen schmierte Mutter uns gegen den Frost der Reihe nach mit Eutersalbe ein, die aus einer gelben Bogena-Dose kam und normalerweise nur bei Rissen, Hornringen und blumenkohlartigen Wucherungen an den Zitzen der Milchkühe verwendet wurde. Der Dosendeckel war so fettig, dass man ihn nur mit einem Geschirrtuch abdrehen konnte. Es roch nach gedünstetem Euter, das manchmal in dicken, zuvor mit Salz und Pfeffer bestreuten Scheiben in einem Topf Bouillon auf dem Herd vor sich hin köchelte und vor dem ich mich genauso ekelte wie vor der stinkenden Salbe auf meiner Haut. Trotzdem drückte Mutter ihre dicken Finger in unsere Gesichter wie in einen Käse, den sie befühlte und beklopfte, um festzustellen, ob die Rinde allmählich reifte. Unsere bleichen Wangen glänzten im Schein der mit Fliegendreck übersäten Glühbirne in der Küche. Schon seit Jahren sollte es einen Lampenschirm dafür geben, einen schönen mit Blumen. Aber wenn wir im Dorf einen entdeckten, wollte Mutter sich lieber noch weiter umsehen. Das tat sie nun schon seit 3 Jahren. An jenem Morgen, 2 Tage vor Weihnachten, spürte ich ihre fettigen Daumen in meinen Augenhöhlen und einen Moment lang hatte ich Angst gehabt, dass sie zu fest drücken würde, dass meine Augäpfel wie Murmel nach innen kullern würden, dass sie sagen würde: »Das kommt davon, wenn du immer so durch die Gegend schaust und den Blick nie still hältst, wie ein guter Gläubiger es tut, der zu Gott aufschaut, als könne sich der Himmel jeden Moment öffnen.«
Das war der Anfang von »Was man sät«, dem Debütroman der Niederländerin Marieke Lukas Reinefeld, die kürzlich auf Lesereise in Deutschland war. In ihrem Roman erzählt sie die Geschichte von einem Bauernmädchen, das zu Anfang 10 Jahre alt ist. Das Mädchen hat im Roman keinen eigenen Namen und wird von allen nur »Jacke« genannt, weil sie ihre Jacke nicht mehr ausziehen will. Zuerst habe ich Marieke Lukas Reinefeld gefragt, was eigentlich mit diesem Mädchen los ist. Warum will es seine Jacke nicht mehr ausziehen?
Nou, Jas, die houdt haar jas dus eigenlijk het hele verhaal aan. Dat is omdat ze is heel bang dat ze ziek wordt. In het boek, in het begin.
Jacke behält ihre Jacke die ganze Geschichte über an. Sie hat große Angst, krank zu werden, denn sie hat ja schon erlebt, wie ihr Bruder Schlittschuhlaufen ging und nicht mehr zurückkam. Mathis brach im Eis ein und starb. Dadurch hat sie große Angst vor dem Tod bekommen und auch vor unangenehmen Überraschungen. Ihre Jacke schützt sie vor dem Außen und hält ihr Inneres zusammen. Auch aufs Klo will sie nicht mehr gehen. Sie will einfach nichts loslassen, alles beieinander halten. Im Grunde steckt sie in einem Kokon. Sie ist ein ängstliches Mädchen, das in seiner Fantasie lebt. Das ist ihre Überlebensstrategie, um die große Trauer in der Familie auszuhalten.
Um eigentlich Verdriet, was in alles, was in dem Gesin gebeurt, um das zu können tragen.
Das Mädchen. Auf Niederländisch heißt es Jas, in der deutschen Übersetzung Jacke. Beides heißt auch Jacke, Jas heißt auch Jacke. Das Mädchen hat 2 ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Und der ältere Bruder Mattis, Sie haben es gerade schon gesagt, der stirbt. Er bricht vor Weihnachten beim Schlittschuhlaufen ein und er ertrinkt. Und das ist ein großer Schock für die ganze Familie. Und die Eltern schmücken den Weihnachtsbaum sofort ab und verbannen alle Dekorationen und alle Süßigkeiten aus dem Haus. Und alle Freude ist im Haus ab sofort verboten. Die Eltern fassen ihre Kinder auch kaum noch an. Man könnte eigentlich sagen, Einsamkeit greift um sich. Der Tod dieses jungen Mattis, das ist ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Wie verändert sich die Familie?
Das Frau beginnt bei dem Gesehen, dass alles noch okay ist. Es geht noch gut, es sind erst ein paar Blattseiten. Und dann, in der Tat, kommt der Bruder nie mehr zurück von Schaatsen.
Zu Anfang der Geschichte ist in der Familie noch alles in Ordnung. Also auf den ersten Seiten im Roman. Doch dann kommt der Bruder nicht mehr vom Schlittschuhlaufen zurück. Und dann erlebt man, wie eine Familie auseinanderfällt. Nach so einem furchtbaren Ereignis. Auch deswegen entgleisen die Kinder letztlich. Sie haben überhaupt keinen Halt mehr. Die Eltern wirken abwesend und sind nicht mehr ansprechbar.
Sie haben keinen Houvast mehr und die Eltern sind eigentlich abwesend und nicht mehr beschikbar.
Die Kinder entwickeln ziemlich schwere Ticks, könnte man sagen. Zwangsstörungen könnte man es auch nennen. Sie schlagen den Kopf an den Bettrahmen, sie beißen ihre Fingernägel ab, sie bekommen fürchterliche Verstopfung und so weiter. Merken die Eltern das denn gar nicht? Warum reagieren die nicht darauf?
Naja, dat zie je eigenlijk vaak in gezinnen waar zo'n ramp als deze, waar het gebeurt, dat de ouders zich terugtrekken. En dat,
das sieht man doch öfters in Familien, die eine echte Katastrophe erlebt haben, dass sich die Eltern zurückziehen. Dass der Verlust so groß ist, dass sie nur ihre eigene Trauer noch sehen können und unerreichbar werden für die anderen Kinder. Sie sehen auch nicht, dass die Kinder sonderbare Ticks entwickeln, um irgendwie zurechtzukommen. In meinem Roman malen die Kinder sich dann Leute aus, die auf der anderen Seite des Wassers leben und die ihnen vielleicht helfen können. Aber in der Familie ist niemand da. Die Eltern fühlen sich irgendwie nicht zuständig.
Aber in der Familie ist niemand, in seine Eltern nicht betroffen.
Die Eltern werden immer lebloser in diesem Roman, so scheint es. Der Vater ist nur noch bei seinen Kühen, die Mutter isst nichts mehr, wird immer dünner. Erfahren diese sehr gläubigen Eltern den Tod des Sohnes Matisse als eine Strafe Gottes?
Ja, naja, ich denke, dass sie das wel so sehen, want later in Frau breekt ist auch der Monte Claus hier aus, eine Dierenziekte, und dann sieht auch, dass sie auch dann auch sagt, von das die Strafe von Gott.
Ja, ich denke schon, dass sie das so sehen. Später in der Geschichte bricht auch die Maul- und Klauenseuche aus, diese Rinderkrankheit, und die sehen die Eltern auch als Strafe Gottes. Solche Gedanken sind in reformierten Familien ganz normal, dass Gott straft oder belohnt. So dachte ich in meiner eigenen Jugend auch, dass Gott alles vermag und dass man ihn auch immer fürchten muss.
Gott so kräftig war, dass er das so mal konnte tun und dass man eigentlich ihm immer muss fürchten.
Sie kommen aus einer streng reformierten Familie in den Niederlanden und es gibt auch noch eine andere biografische Parallele, nämlich auch Ihr eigener Bruder starb, allerdings bei einem Busunfall, da waren Sie 3 Jahre alt. Reagierte man in Ihrer Familie damals auch mit Schweigen?
Ich erkenne heel veel in Jas und so. Ich habe auch Jas können schreiben, dass ich es selber habe meegemaakt. Ich war 3, also dann bin ich heel jung, aber dann sitzt du wel in je Hechtingsjahre.
Ich erkenne mich gut in Jacke wieder. Ich konnte Jacke auch nur erfinden, weil ich selbst Ähnliches erlebt habe. Ich war damals 3. Das ist sehr jung, aber es sind eben die wichtigen Bindungsjahre. Ich fand meine Eltern auch sehr abwesend, weil sie so um meinen Bruder getrauert haben. Sie konnten sich wenig um ihre anderen Kinder kümmern. Ich habe sehr lange versucht, eine andere Geschichte zu schreiben, aber diese Geschichte musste zuerst raus. Ich wollte schon lange einen Roman schreiben, aber der Tod meines Bruders musste unbedingt hinein. Auch wenn mein Roman Fiktion ist, so war der Tod meines Bruders der Ausgangspunkt für die Geschichte. Und auch die Romaneltern haben Eigenschaften, die auch meine Eltern haben. Zum Beispiel, dass sie über ihre Gefühle und ihre Trauer schweigen. Für Kinder ist das schwierig. Man will ja lieber, dass über alles geredet wird. Schließlich hat man ja auch selbst einen Bruder verloren. Doch bei uns ging es vor allem um den Verlust, unter dem meine Eltern litten.
Für Kinder ist es gut ein Verlies, aber das ist vor allem, denke ich, das Verlies von meinen Eltern.
Haben Ihre Eltern und Ihre Geschwister, also Sie haben 3 Geschwister gehabt, jetzt sind es noch 2, haben Ihre Eltern und Ihre Geschwister Ihre Bücher auch gelesen? Es gibt auch noch 2 Gedichtbände auf Niederländisch, die auch teils biografisch inspiriert sind. Ja, haben Sie die gelesen und auch darauf reagiert?
Na, sie haben nicht mehr Roman gelesen. Sie haben wel wat Gedichte gelesen. Die fanden sie tamelijk moeilijk om te lesen.
Sie haben meinen Roman nicht gelesen, aber sie kennen ein paar Gedichte von mir. Sie fanden sie aber ziemlich schwierig zu lesen. Ich komme eben aus einem ganz anderen Milieu als dem, in dem ich jetzt lebe. Ich komme vom Land. Mein Vater ist Bauer, meine Mutter Krankenschwester. Bei uns wurde auch nicht viel gelesen. Nur ich als Kind las enorm viel. Für mich war das immer eine Flucht. Manchmal finde ich es schade, dass meine Eltern meinen Roman noch nicht gelesen haben. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen Angst davor haben, was sie da zu lesen kriegen. Und vielleicht wollen sie auch mich nicht anders kennenlernen als bisher. Das wollen sie vielleicht auch alles nicht so genau sehen.
Dass sie das nicht anders wollen sehen.
Ich finde, dass Ihr Roman in vielerlei Hinsicht einen biblischen Klang hat. Also nicht nur, weil die Figuren auch sehr bibelfest sind und weil sie auch häufig Bibelzitate in ihre Dialoge einfließen lassen, sondern auch, weil Ihr Roman überbordet von Bildern und Metaphern und Vergleichen, die ihre Wurzel womöglich, also so vermute ich das mal, im Bilderreichtum der Bibel haben. Fühlen Sie sich literarisch stark von biblischen Geschichten beeinflusst?
Ja, ich denke, dass das absolut so wahr ist. Thuis lasen viel aus der Bibel. Und Ich ging viel nach der Kirche, ich saß in einem Kerkbeentje.
Ja, das ist absolut wahr. Wir lasen zu Hause viel in der Bibel. Wir gingen auch oft in die Kirche. Ich war in allerlei Kirchengruppen aktiv. Der Glaube spielte für mich eine große Rolle von Kindesbeinen an. Die biblischen Geschichten fand ich immer großartig, aber manchmal auch beängstigend. Auf vielen Kinderbüchern steht, für welche Altersgruppe sie empfohlen werden, aber auf der Bibel steht das nicht. Dabei sind viele Geschichten darin ganz schön beängstigend.
Maar ik vond het wel de symboliek en de beelden en de taal vond ik prachtig. En dat is in mijn hoofd gaan rondzingen. En
die symboliek en die beelden der Bibel vond ik immer wunderbar. All das lebte in meinem Kopf. Das alles ist auch in meine eigenen Werke eingeflossen. Am meisten wahrscheinlich in meine Gedichte. In den Rhythmus, den Klang und auch in die Begrifflichkeit. Wenn das einer merkt, empfinde ich das als Kompliment. Denn ich schäme mich nicht für meine Herkunft oder dafür, dass ich christlich erzogen wurde. Ich habe sehr viel davon gehabt, denn ich habe dadurch schreiben gelernt. Aber klar, ich habe es natürlich auch oft als bedrückend erlebt und das ist schwer für ein Kind. Letztendlich aber konnte ich aufgrund dessen diesen Roman schreiben.
Es kommt auch hinzu, dass das Mädchen Jacke oft von Hitler fantasiert, der für sie das personifizierte Böse ist. Und sie stellt sich auch oft vor, dass im Keller des Bauernhauses Juden versteckt sind. Also von Hitler und den Juden hat sie natürlich im Schulunterricht erfahren, aber die Vorstellung, die verselbstständigt sich hier in diesem Roman und wird zu einer Obsession, ist mein Eindruck gewesen. Also dass man sowohl den Teufel als auch das geknechtete Volk Gottes im Haus hat. Hatten Sie das auch so im Sinn oder geht diese Interpretation jetzt von mir auch zu weit?
Ja, dat beide aanwezig zijn. Ja, ik denk dat dat zeker iets bijbels is, waar je ook komt. Er is altijd een engel en een duivel, om het zo maar te zeggen. En het is natuurlijk.
Ja, dat beide aanwezig zijn. Ik denk schon, dat dat iets biblisches is. Es gibt immer einen Engel und einen Teufel im menschlichen Leben, eine gute und eine schlechte Seite. Jacke fantasiert viel darüber. An Hitler denkt sie, weil sie von ihm in der Schule gehört hat und weil sie am selben Tag wie Hitler geboren wurde, am 20. April. Das fühlt sich nicht gut an. Und was die Juden angeht, Jackes Mutter isst ja nichts mehr. Aber sie bringt immer Einkäufe in den Keller. Deswegen stellt sich Jacke vor, dass sich dort Juden versteckt halten. Warum sonst bräuchte man Einkäufe im Keller? Für alles im Haus entwirft sie eigene, für sie nicht so schmerzhafte Erklärungen. Dass die Juden im Keller sitzen, ist für sie weniger schmerzhaft, als dass ihre Mutter nichts mehr isst. Jacke versucht so, sich selbst zu beruhigen.
Jacke träumt oft davon, ihre Familie zu verlassen. Wie sie das schließlich macht, soll hier nicht verraten werden. Sie selbst, Frau Reinefeld, Sie selbst haben Ihre Familie und die religiöse Gemeinschaft auch verlassen und Sie wohnen jetzt in Utrecht. Sie arbeiten noch 2 Vormittage die Woche auf einem Bauernhof mit Milchvieh, also in der Umgebung von Utrecht, quasi als Nebenjob. Aber der strengen Religiosität sind Sie ausdrücklich entflohen. Haben Sie trotzdem noch eine Bibel zu Hause?
Ich habe eine Bibel zu Hause, ja. Ich muss sagen, dass ich mir sehr wenig.
Ich habe eine Bibel zu Hause, ja. Ich muss aber sagen, dass ich sie nur selten aufschlage. Das Wichtigste und auch die meisten Geschichten habe ich ohnehin im Kopf und im Herzen. Aber ich finde es im Moment doch nicht so einfach, mit der Bibel umzugehen. Den ganz strengen Glauben will ich für mich nicht mehr. Ich möchte Gott mehr als Liebe sehen und als jemanden, dem ich etwas bedeute. Ich finde es aber immer noch schwierig, das wirklich zu glauben. Das beschäftigt mich noch. Aber momentan ist das etwas in den Hintergrund getreten. Aber ich weiß, das kann jederzeit wieder wichtig werden.
Was man sieht, heißt ihr erster Roman, der Debütroman von Marieke Lückes-Reinefeld. Übersetzt hat ihn ins Deutsche Helga von Beuningen. Er ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Marieke Lückes-Reinefeld, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Im nächsten Roman geht es um Indianer, um Indianer von heute, urbane Indianer in amerikanischen Städten. Unwillkürlich zuckt man zusammen. Indianer, kann man das überhaupt noch so sagen? Nicht nur, dass der Begriff unsinnig ist, schließlich landete Kolumbus ja gar nicht in Indien. Es gibt inzwischen andere Namen, mit denen sich die amerikanischen Ureinwohner selbst bezeichnen. Etwa als Native Americans oder als Indigenous Peoples of America. Auch der Begriff First Nations ist gebräuchlich. In seinem Roman aber verwendet Tommy Orange den Begriff Indianer selbst. Deswegen übernehmen wir ihn hier. Orange gehört den Stämmen Cheyenne und Arapaho an. Er lebt in Oakland, wo sein Debütroman Dort, Dort auch spielt. Clemens Hoffmann stellt ihn vor und hat auch mit dem Autor gesprochen.
Im Stadion von Oakland in Kalifornien findet ein Pow-Wow statt. Ein großes Treffen von Indianern, das den Zweck hat, den gemeinschaftlichen Geist zu stärken und indianische Traditionen zu feiern. 3 Tage lang soll gesungen, um die Wette getanzt, getrommelt und gegessen werden. Doch das Fest versinkt in einem Albtraum. Aber der Reihe nach. In Dort Dort, dem Roman von Tommy Orange, machen sich 12 Indianer der Jetztzeit auf den Weg zu dieser Versammlung. 12 Amerikaner mit indianischen Wurzeln, deren Lebensgeschichten sich im Laufe des Romans immer stärker miteinander verflechten. Eine Großmutter, die als Postbotin jobbt, ein Hausmeister, ein Dokumentarfilmer, die junge Blue, die aus einer gewalttätigen Ehe flüchtet, oder der Internet-Junkie Edwin, der bei dem Treffen endlich seinen indianischen Vater kennenlernen möchte. Außerdem sind da einige Drogendealer und Gelegenheitsdiebe, die einen Raubüberfall auf die Pow-Wow-Kasse planen. Zu ihnen gehört der 21-jährige Tony Loneman, dessen Gesicht entstellt ist von einem angeborenen Alkoholsyndrom, das er selbst nur das Drom nennt. Zwar kommt der Roman ohne Hauptfigur aus, aber Tony, dieser Kleindealer und Möchtegern-Rapper, dient als eine Art erzählerische Klammer.
Meine Augenlider hängen runter. Als wäre ich fertig, als wäre ich high. Und mein Mund steht die ganze Zeit offen. Zwischen den einzelnen Teilen in meinem Gesicht ist zu viel Platz. Auge, Nase und Mund stehen so weit auseinander, als hätte sie ein Säufer beim Griff nach dem nächsten Schluck dahin geklatscht. Die Leute gucken mich an und dann schnell weg, wenn sie sehen, dass ich es merke. Auch das ist das Drom, meine Kraft und mein Fluch. Das Drom ist meine Mom und warum sie trank. Es ist Geschichte, die in einem Gesicht landet.
Doch Tony Loneman steht auch für das Verhältnis oder besser gesagt für das Nichtverhältnis großer Teile der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zu den Nachkommen der Ureinwohner. Für Autor Tommy Orange ist Tony mehr als der klassische Anti-Held.
Him being a character who is aware that nobody wants to see him.
Tony ist sich bewusst, dass niemand ihn sehen will. Genauso fühlt es sich in Amerika an, Native zu sein. Die meisten Leute wollen sich die Vergangenheit nicht anschauen. Die Gesellschaft verlangt nach einer Geschichte, die sie stolz macht, die ihnen patriotische oder neuerdings nationalistische Gefühle vermittelt und nicht nach etwas Dunklem, das nicht schön anzuschauen ist.
So ganz stimmt diese Analyse nicht mehr, denn dieses immens politische Buch schaut ja ganz genau hin und war in den USA einer der größten literarischen Bestseller der vergangenen Jahre. Aber Tommy Orange weiß, wie schwer es ist, sich gegen Klischees zu wehren. Weil seine Mutter weiß ist, wurde er oft als Chinese beschimpft und noch öfter für einen Mexikaner gehalten. Er hat in einem Gesundheitszentrum mit Natives gearbeitet, mit Menschen, die in dem Teufelskreis aus Armut, Drogen und Hoffnungslosigkeit feststeckten und den Bezug zu ihrer Herkunft fast verloren hatten. Eine Erfahrung, die auch Tommy Orange nicht fremd ist.
My dad. His first language was Cheyenne. He didn't.
Die Muttersprache meines Vaters ist Cheyenne. Er konnte kein Wort Englisch, bis er in die Schule kam. Erst mit 5 Jahren hat er zum ersten Mal einen Weißen gesehen. Er ist in einem sehr traditionellen Umfeld groß geworden, aber er wurde von seinem Vater nie akzeptiert. Er ist mit uns nach Oakland, Kalifornien gezogen, um seinem Schmerz nicht wieder begegnen zu müssen. Und auch sein Entschluss, uns nicht die Sprache, die Tradition und Kultur beizubringen, hatte mit diesem Schmerz zu tun.
Was him not being able to deal with his own pain.
Im Roman sind etliche Figuren auf der Suche nach ihren indianischen Wurzeln. Alle stehen dabei vor der Kernfrage, wie soll das gehen, eine Erinnerung zu verkörpern, die man selbst nicht mehr hat? weil die Väter abgehauen sind, die Mutter Selbstmord begangen hat. Der 14-jährige Orville Redfeather etwa findet im Schrank seiner Großmutter eine alte Indianertracht und will nun als Tänzer auf dem Powwow auftreten. Auf YouTube schaut er sich an, wie das geht, tanzen wie ein Indianer. Dann übt er.
Seinem eigenen Urteil nach ist er als Indianer verkleidet. Wie er da in seiner zu kleinen geklauten Tracht vor dem Spiegel steht. Mit Fell und Zopfspange, Webbändern und Federn, Knochenbrustpanzer und hochgezogenen Schultern steht er da. Weich in den Knien, eine Fälschung, eine Kopie. Ein Junge in Verkleidung. Und doch ist da etwas hinter dem dummen, glasigen Starren, das er seinen Brüdern so oft zeigt. Hinter diesem kritischen, grausamen Blick. Er kann es fast sehen. Deshalb schaut er weiter. Steht weiter vor dem Spiegel. Er wartet darauf, dass sich ihm etwas Wahres offenbart. Über ihn.
Indianer, die Indianer spielen, um mit ihrem eigenen Indianischsein in Kontakt zu kommen. Dem jungen Orwell kommt es merkwürdig vor. Seine kleinen Brüder kapieren gar nicht, was das soll. Aber in der amerikanischen Geschichte gab es noch viel Merkwürdigeres, erzählt Tommy Orange.
In den 1880er Jahren gab es Buffalo Bill's Wild West Show, wo berühmte Häuptlinge wie Sitting Bull bezahlt wurden, um sich selbst zu spielen. Aber sie haben übertrieben und den weißen Amerikanern gezeigt, was sie glaubten, dass die sehen wollten.
Tommy Orange und seinem Übersetzer Hannes Meyer gelingt es erstaunlich gut, den vielstimmigen Chor der Stadtindianer sprachlich unterscheidbar zu halten. Werden die einzelnen Figuren zu Beginn in längeren Kapiteln vorgestellt, mal in der Ich-Form, mal in der dritten Person, so wechseln die Stimmen zum Ende hin in immer schnellerem Tempo. Wer da den Überblick verliert, dem hilft ein Figurenverzeichnis auf die Sprünge. Der Titel Dort, Dort spielt an auf ein Zitat der Schriftstellerin Gertrude Stein, die einen Teil ihrer Kindheit in Oakland verbrachte. Als Stein Jahre später die Orte sehen wollte, in denen sie aufgewachsen war, musste sie feststellen, dass sie nicht mehr existierten. In Jedermanns Autobiografie hielt sie lapidar fest, es gibt kein Dort, Dort.
When I read it through a native lens.
Als ich das las, erinnerte mich das an die Erfahrung, die die Natives gemacht haben. Alle haben diese Vorstellung von den Indianern, die im Reservat leben, auf dem Pferd sitzen, all diese Klischees. Ich habe 10 Jahre in der Community der Native Americans von Oakland gearbeitet und viele Leute kennengelernt, die sich als urbane Indianer bezeichnen. Sie sind immer noch Natives, selbst wenn es fast nicht mehr erkennbar ist.
This was a real identity and a real experience that was still native even while being unrecognizable.
Mit anderen Worten, Tommy Orange geht es weniger darum, einen Verlust zu beklagen, sondern unseren Blick darauf zu lenken, wer und was da ist, ohne zu verklären. Mit Dort, Dort hat er den Urban Natives ein wuchtiges, ein emotionales Denkmal gesetzt. Geschrieben hat er große Teile des Romans übrigens im Liegen. Auf die Ellbogen gestützt, den Laptop vor sich, lauschte er im Morgengrauen den Stimmen in seinem Kopf, aus denen dann seine Figuren entstanden. Der Grund für die unbequemen, aber produktiven Nachtschichten? Orange war gerade Vater geworden, sein Sohn Felix schlief nebenan. Womöglich ist dieses wichtige Buch deshalb, trotz aller bedrückenden Wahrheiten, auch ein zärtliches geworden.
Dort, Dort heißt der Debütroman von Tommy Orange. Hannes Meyer hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist der Roman im Verlag Karl Hanser. Sie hörten eine Rezension von Clemens Hoffmann, hier auf SWR 2. Übernächste Woche beginnt die Buchmesse und das heißt, die Norweger kommen. Denn Norwegen ist dieses Jahr das Gastland in Frankfurt. Wer sich vorab schon gründlich einnorden will, dem möchte ich hier in aller Kürze das neue Buch von Bernd Brunner empfehlen. Es heißt »Die Erfindung des Nordens« und es ist die Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung. Darin geht es Brunner natürlich nicht nur um Norwegen, sondern um die Entdeckung eines Nordens allgemein, den man lange für dunkel und gefährlich hielt, der aber lockte und faszinierte. Brunner erzählt von ersten Expeditionen zu blond-bleichen Barbaren und von der Sage vom mythischen Magnetberg, nach dem sich rätselhafterweise alle Kompassnadeln ausrichten, sowie von der Suche nach einer Nordostpassage nach Asien. Er zitiert frühe Reiseberichte, erklärt das Nordlicht und erzählt von der Faszination für eine Sonne, die im Sommer auch nachts scheint. So wurde der dunkle Norden in der europäischen Wahrnehmung immer heller. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er durch die Übersetzung altnordischer Schriften geradezu zum Hype. Herder und Goethe waren große Fans. Im 20. Jahrhundert leuchtete das Nordische dann so hell, dass es nichts weniger als den Astralleib zu verkörpern schien. Von dort war es zur Ideologie der Nazis nicht weit. Doch auch heute ist die Begeisterung ungebrochen. Man denke nur an Pippi Langstrumpf, IKEA und Game of Thrones. Und wenn es auf dieser Welt ein Vorbild in allen Lebenslagen gibt, dann ist es selbstverständlich Skandinavien. Bernd Brunners Kulturgeschichte des Nordens gesellt sich zu Dieter Richters Geschichte des Südens, die 2009 bei Wagenbach erschien. Sie ist das perfekte Gegenstück, profund recherchiert und glänzend geschrieben. Zwei Dinge aber haben mir nicht so gut gefallen. Erstens, gelegentlich ist Brunners Buch zu sehr Materialsammlung. Da hätte er etwas ausdünnen und an einzelnen Punkten mehr in die Tiefe gehen sollen. Zweitens, obwohl Brunner weitgehend chronologisch arbeitet, überspringt er leider den Dreißigjährigen Krieg. Da damals aber jahrelang schwedische Truppen durch Deutschland marodierten, hätte dieser eher unerfreuliche Kontakt auch ein wenig beleuchtet werden sollen. Zwei Kritikpunkte. Doch abgesehen davon ist dieses Buch eine herrliche Fundgrube, eine 300-seitige, sehr vielfältige und sehr anregende Reise durch den hohen Norden. Die Erfindung des Nordens, heißt Bernd Brunners Buch, erschienen ist es im Galliani Verlag. Kommen wir zur Trivialliteratur, zum Schund. Ritter, Gespenster, Huren und Helden, das ist das Personal einer meist melodramatischen Literatur, die im 18. Jahrhundert ihre erste Blüte erfuhr. Und die es wohl immer geben wird. Den Tschechen Josef Vachal hat dieses Genre so fasziniert, dass er 1924 einen idealen Schundroman publizierte. Drama ohne Ende, eine fantastische Feier des billigen Stereotyps. Allerdings handgedruckt in einer Auflage von nur 17 Stück. Ein kleines Kunstwerk. Jonathan Böhm stellt Josef Wachals blutigen Roman, so heißt das Buch, jetzt vor.
Die Handlungsstränge führen den Leser in einsame Forsthäuser, in die Folterkammern der Heiligen Inquisition, auf Piratenschiffe, einsame Inseln, in Prager Cafés und Amsterdamer Bordelle. Und natürlich geht es um Morde. Da werden Hälse durchstochen, Finger abgeschnitten und das Blut fließt in Strömen. Eine Hure flieht aus einem Palast. Ein Jesuit meuchelt seine Konkurrenten, um allein an einen Schatz in Honolulu zu kommen. Eine spiritistische Gesellschaft tagt und streitet sich über die Notwendigkeit der Alkoholabstinenz. Der blutige Roman des Tschechen Josef Vachal ist ein schillerndes und überbordendes Werk. Ein echter Schundroman, könnte man meinen. Den führt der Autor aber glücklicherweise ein mit einem 60-seitigen Vorwort, in dem Vachal seine Motivation erläutert, einen Schundroman zu verfassen.
Wenn ein moderner Roman den Akt des Mordes darstellt, wie viele Einzelheiten findet der Autor dann, zu welchen Beschreibungen des aufgewühlten Innern erkühnt er sich, nur um jene fürchterliche Tat zu begründen? Wie viel gewissenhafter und besser ist die nüchterne Darstellung des Mordes im blutigen Volksromane, der zufolge der Mörder sein Opfer meist totprügelt, ohne zu ahnen, warum.
Wachal war ein leidenschaftlicher Sammler dieser sogenannten Kolportage-Romane und er hatte nicht weniger als 12.000 Seiten gelesen, bevor er sich Ende 1923 an sein Werk machte, das er nun den blutigen Roman nannte. In den beispielgebenden Schundromanen ging es meist um Ehebrüche und Mordfälle. Sie standen aber in der Tradition der Abenteuerromane des Mittelalters. Meist spielten Räuber und Prostituierte eine tragende Rolle. Geschrieben wurden sie schnell, gesetzt und gedruckt ebenfalls, wobei es zu Setz- und Druckfehlern kam. Auch das Tschechisch war sehr volkstümlich und enthielt viele Archaismen und Germanismen. Den Kunstwächtern waren sie wegen der anstößigen Figurenwahl und der blutrünstigen Thematik ein Dorn im Auge, den tschechischen Nationalisten und Sprachpuristen wegen der Germanismen, von denen man das Tschechische so gerne bereinigt hätte. Der Kirche schließlich waren die okkulten Elemente der Obrigkeit die Verspottung des Adels ein Graus. Schon vor dem Ersten Weltkrieg versuchte man, viele dieser Romane zu verbieten, stampfte sogar ganze Auflagen ein. All das muss Wachal in den 20er Jahren gereizt haben, die Anarchie der Sprache, das frei flottierende, von keiner Moralvorstellung, keinem hehren Kunstanspruch gebremste Erzählen, die pure Fabulierlust, die den Schundroman für ihn so attraktiv machte. Bei ihm klingt das so.
Der Freimaurer mochte zwar ein einfacher Wahnsinniger sein, der sich nur in seiner Verwirrung für einen Herzog und Prinzen ausgab, doch sein Hass den Jesuiten gegenüber war ihr sympathisch. Und sie sah, dass dieser Mann ihr in vielem behilflich sein könnte. Jedenfalls musste sie sich an diesem Manne festhalten, besonders jetzt, da sie keine Finger mehr hatte. Darum pflichtete sie ihm feurig bei, als er seine Fluchtpläne vor ihr auszubreiten begann.
Josef Wachal war von Beruf Grafiker und Buchdrucker. Unglaublich, er hat diesen Roman ohne Manuskript direkt von Hand gesetzt und eigenhändig gedruckt. In einer Auflage von nur 17 Stück, versehen mit 79 eigenen Holzschnitten, die die Handlung mal illustrieren und mal konterkarieren. Und so schaut sich der Roman am Ende sogar selber bei seiner Entstehung zu, denn eine Figur, Fragonard, kommt in die Werkstatt Josef Wachals und sieht, wie er die letzten Bögen einspannt und am Ende die letzten Lettern setzt. Und er beschwert sich sogar über den unübersichtlichen Verlauf der Handlung. Das wahre Ereignis in diesem Roman ist allerdings die Sprache. Sprunghaft und schnell wird erzählt, Volkssprache und Hochsprache stehen nebeneinander, Gestelztes und bewusst Ungelenkes. Auch werden die Schnitte sichtbar. Plötzlich trifft die Tochter des Försters im Wald ihren Traumprinzen. Der wird von einem Konkurrenten niedergeschossen, die Schusswaffe aber erst nachträglich in die Erzählung eingefügt. Wachal hat das bewusst gemacht. Er erzählt damit auch etwas über das Erzählen in solchen Schundromanen. Und er macht alles so, wie im Vorwort angekündigt. Die Sprache ahmt Kolportageromane nach. Es gibt viele Germanismen, auch typografisch wird das sichtbar. Typische Setzfehler der billig hergestellten Heftromane werden nachgeahmt. Da sitzt mal ein A zu tief oder ein ganzes Wort ist gekrümmt. Und das ist großartig gelungen, ein Gesamtkunstwerk. Die Übersetzung dieses komplexen Buches war ein Mammutprojekt von über 5 Jahren, das von Andrei Zikan kongenial gemeistert wurde. Gerade die vielen Germanismen im Deutschen abzubilden, ist nicht leicht. Oft arbeitet Zikan hier mit wienerischen Entsprechungen, was sehr gut aufgeht, da im Wienerischen wiederum der Einfluss des Tschechischen sehr stark ist.
In solchen abgeschiedenen Rues oder Boulevards, wie die Gassen in Paris bezeichnet werden, gibt es einen Reichtum an den verschiedensten Dreckslöchern, Hahnbeißeln, Boutiquen und Bordellen, darin unsittliche Frauenzimmer ihre Leiber für leidliches Geld verkaufen. Lasst uns frohgemut ein solches Beißel besuchen.
Auch die typografischen Fehler sind übernommen worden. Die Holzschnitte, die Wachal eigens für das Buch angefertigt hat, sind alle an ihrem Platz und die Seitenzahlen entsprechen denen des Originals. Dazu gibt es einen mit 160 Seiten sehr umfangreichen Kommentar und Anmerkungen. Auch wenn dies kompliziert klingt, die zahlreichen Handlungsstränge sind meisterhaft verknüpft und die Lektüre ist angenehm kurzweilig. Für den geschulten Leser werden durch die zahlreichen Anspielungen verschiedene Schichten erkennbar. Für denjenigen, der einfach nur viele spannende und abenteuerliche Geschichten genießen will, sind diese Anspielungen aber kein Hindernis.
Jonathan Böhm besprach Josef Wachals typografisches Kunstwerk. Sein langer Titel lautet »Der blutige Roman. Versuch um den Typus des idealen Schundromans«. Andrej Zikan hat ihn aus dem Tschechischen übersetzt. Erschienen ist er im Ketos Verlag. Musik Sie sind gut und sie werden immer einflussreicher. Amerikanische Autoren asiatischer Herkunft, Asian Americans. Ihre Eltern waren meist eher stille Einwanderer, die genug mit ihren kleinen Wäschereien, Shops und Imbissstuben zu tun hatten. Die jüngere Generation aber ist gut ausgebildet und sie gewinnt inzwischen auch die großen Literaturpreise. Besonders viel Aufmerksamkeit zog letztes Jahr der Debütroman der Korea-Amerikanerin R.O. Kwon auf sich. Eine Geschichte, die unter radikalen Christen spielt, wozu viele Koreaner ja gehören. Jetzt liegt ihr Roman »Die Brandstifter« auch auf Deutsch vor. Pascal Fischer hat ihn gelesen und auch mit der Autorin gesprochen.
Existenzielle Wucht auf knapp 250 Seiten. Das ist der Debütroman »Die Brandstifter« von Reese Ok-yong Kwon, die sich knapp R.O. Kwon nennt. Warum fallen junge, gebildete, liberale Menschen dem religiösen Extremismus anheim? Das ergründet Kwon in ihrem Roman. In einem dichten Kammerspiel schildert sie drei Figuren, die alle mit der Sinnlosigkeit des Daseins hadern. Will, Phoebe und John. Will ist es, der die Geschichte erzählt. Er ist Student an einem fiktiven Ostküsten-Elite-College in Knoxhurst. Seine Ex-Freundin Phoebe ist offenbar in einen dieser typisch amerikanischen, fundamentalistisch-christlichen Anschläge auf eine Abtreibungsklinik verstrickt. Verführt von John Leal, einem Studienabbrecher, der sich aus seinem haltlosen Losertum in eine größenwahnsinnige, selbstgerechte Rolle als barfüßiger Prediger und Abtreibungsgegner geflüchtet hat. Das Buch, das ist Wills Rechenschaftsbericht darüber, Phoebe nicht vor John gerettet zu haben, der von Beginn an geradezu alttestamentarisch predigt.
Wir leben in einer Zeit des Bösen. Ströme aus Blut, genährt von Kinderleichen, überfluten dieses Land. Und wir haben nichts gegen dieses Blutvergießen getan. Ich will euch eine Frage stellen. Etwas, das ich mich selbst oft spät nachts frage, wenn ich auf seinen Geist warte. Wenn Menschen wie ihr und ich nicht radikal für Gott eintreten, wer wird es dann tun?
John ist ein Demagoge vor dem Herrn. Er erzählt ständig, wie er angeblich mal in einem nordkoreanischen Straflager saß und entkommen konnte. Will durchschaut das als Fake. Doch Phoebe, die allseits beliebte Studentin, die sich noch vor kurzem fröhlich durch die Nacht getrunken und gevögelt hat, die durchschaut es nicht. Warum nur nicht? Kwon zeichnet Phoebe sehr differenziert. Ein Scheidungskind, ein Einwandererkind, aufgewachsen im sehr typisch puristisch-christlichen Milieu der Korea-Amerikaner. Eine innerlich leere Frau, die sich nach Bußritualen verzehrt. Eine begabte Klavierspielerin mit Ansprüchen so hoch, dass sie das Instrument schließlich aufgibt. Insbesondere dieser Wille zur Perfektion sei gefährlich, meint R.O. Kwon.
I was very interested in what happens with that kind of ambition. What happens with that size of desire when it's frustrated? Where else can it go?
And das hat mich sehr interessiert. Was passiert mit so einer Ambition, mit so einem großen Verlangen, wenn es frustriert wird? Ich habe davon gelesen, was für ein gefährlicher Haufen frustrierte Künstler sein können. Denn wenn du ein Künstler bist und dich in die Kunst verliebst, liebst du etwas, was dich an Größe bei weitem übersteigt. Wenn du fühlst, dass du da aber nicht weiterkommst. Wohin geht dann diese Ambition?
Offensichtlich in eine totale Hingabe an den Glauben. Das eindrücklichste Lehrstück des Buches erhalten wir allerdings von Will. Eigentlich sollte gerade er Phoebe aus der Sekte retten können. In seiner Jugend war er selbst ein evangelikaler Möchtegern-Prediger, bekam aber Zweifel und wurde Atheist. So ähnlich hätte er es gern auch bei Phoebe, doch er weiß, das Leben in einer abgeschotteten Glaubensgemeinschaft mit festen Ritualen ist meist sehr erfüllend, das Leben als Atheist eher erkaltet und leer. Das sind die ergreifendsten und für Kwon autobiografischsten Passagen im Buch. Denn wie Will hat auch R.O. Kwon in ihrer Jugend ihren Glauben verloren. Auch bei ihr hatten sich einfach zu viele Zweifel aufgetürmt.
In the minute I lost God, I also lost my life and the life of everyone I loved as well.
In der Minute, in der ich Gott verlor, verlor ich auch mein Leben und das Leben aller, die ich liebte. Ich glaubte ja vorher, dass wir alle das ewige Leben hätten. Und nun hatten wir alle vielleicht nur 70 Jahre. Das ist ein Schock, mit dem ich immer noch zu kämpfen habe. Diese Trauer hat niemand, den ich kannte, verstanden. Nicht die Religiösen und nicht die Atheisten, die immer schon Atheisten gewesen waren. Die sagten nur, naja, gut für dich, dass du nicht mehr an Gott glaubst. Es war so schrecklich, diese Wunde zu haben, die niemand sehen konnte.
Selbst ihre gläubigen Freunde lobten sie für ihren Roman, erzählt Kwon, weil sie sich zum ersten Mal als Gläubige von einer Atheistin zutreffend dargestellt und nicht nur belächelt sahen. Eines ihrer Lieblingsthemen, erzählt Aro Kwon, seien eben Selbst- und Fremdwahrnehmung und wie beide auseinanderfallen. Will zum Beispiel verbirgt aus Scham vor seinen reichen Mitstudenten, dass er aus einem armen Viertel in Kalifornien stammt. Er verschweigt einen Studentenjob als Kellner, einfach um kein Außenseiter zu sein. Viele Figuren sind gebrochen und zerrissen. Sie lügen, täuschen, sie wollen dazugehören und sich doch abgrenzen. Und oft lässt Kwon uns bewusst mit ambivalenten Eindrücken zurück. Resultat einer knappen Sprache mit leuchtenden Details, treffend ins Deutsche übersetzt von Anke Caroline Burger. Aro Kwon hat am Roman ganze 10 Jahre gefeilt.
I cut a great deal, so I have genuinely no idea how many drafts this book went through. It could have been 40, it could have been 90.
Ich habe sehr viel gekürzt und ich habe keine Ahnung, wie oft ich das Buch überarbeitet habe. Vielleicht 40, vielleicht 90 Mal. Ich liebe Sprache. Ich kann 8 Stunden damit verbringen, auf 2 Sätze zu starren, 3 Wörter zu streichen, 5 hinzuzufügen, um dann den ganzen Absatz zu löschen. Und abends sage ich mir, weißt du was? Das war ordentliche Arbeit. Die Art von Arbeit, für die ich auf diese Welt geschickt wurde. Das schenkt mir so viel Freude. Aber es bedeutet auch, dass ich keine schnelle Schreiberin bin.
Es ist schlicht beeindruckend, wie viel Weltschmerz, Doppelbödigkeit, Verzweiflung und doch Liebe Aro Kwon in ihren Roman gepflanzt hat. Und wie sie nach und nach das dunkle Innere aller Figuren offenlegt. Deprimierend und trotzdem und gerade deshalb ein Genuss.
Pascal Fischer besprach das letzte Buch in der heutigen Sendung, Die Brandstifter von R.O. Kwon. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat es Anke Caroline Burger. Erschienen ist es im Liebeskind Verlag. Sendung geht langsam zu Ende und ich nenne Ihnen noch einmal die 6 Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Eugen Ruges neuer Roman Metropol, erschienen im Rowohlt Verlag. Der Roman Was man sät von der Niederländerin Marieke Lukas Reinefeld, Surkamp Verlag. Dort, dort von Tommy Orange, erschienen bei Karl Hanse. Ich empfahl Bernd Brunners Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung, Titel Die Erfindung des Nordens, Galliani Verlag. Wir rezensierten Der blutige Roman, ein drucktechnisches Gesamtkunstwerk und, so der Untertitel, Der Versuch um den Typus des idealen Schundromans von dem Tschechen Josef Wachal, Ketos Verlag. Und zum Schluss Die Brandstifter von der Korea-Amerikanerin R.O. Kwon aus dem Liebeskind Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Chronos Coloris von Christine Rosenberger und Sven Trümper. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 6:20 senden wir Teil 1 des Hörspiels Rommel von Leonard Koppelmann. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.